jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Dunja Hayali.
Schönen guten Abend. Mehr Schutz für Wahlkämpfer, schnellere Verfahren, mehr Polizeipräsenz, wenn nötig ein schärferes und erweitertes Strafrecht. Was nach Forderungen in einem fremden Land klingt, in dem Politiker mit anderer Meinung zum Beispiel mit Gewalt mundtot gemacht, verprügelt, eingeschüchtert oder sogar umgebracht werden, sind Forderungen, die heute in Deutschland diskutiert wurden, auf einer eigens einberufenen Innenministerkonferenz. Nach den Angriffen in den letzten Tagen auf Plakatierer, Wahlkämpfer wie Politiker verschiedenster Parteien scheint das traurigerweise für ein demokratisches Land nötig zu sein. Steffi Moritz Möller.
Die SPD in Sachsen macht weiter jeden Tag Wahlkampf, aber mit neuen Vorsichtsmaßnahmen. Seitdem ihr Genosse Matthias Ecke am Wochenende in Dresden krankenhausreif geschlagen worden ist.
Wir haben uns ein bisschen auf einen neuen Modus geeinigt. Der eine, wozu beispielsweise zählt, dass wir auf jeden Fall bei Tageslicht die Plakatierung vornehmen, dass wir größere Teams bilden.
Man geht mit einem ganz anderen wachen Blick jetzt durch Dresden, denn Striesen, wo das passiert ist, das ist ein eher gut bürgerlicher Stadtteil. Und jetzt schaut man selbst in den Stadtteil, wo man vorher ganz unbedarft quasi durch die Gegend gestapft ist und Plakate gehängt hat, schaut man jetzt schon noch mal genauer das Umfeld an.
Die Bundesinnenministerin will diese Gewalt gegen Politiker und Wahlhelfer nicht mehr hinnehmen und hat sich heute kurzfristig mit ihren Kollegen aus den Bundesländern verabredet, um über weitere Maßnahmen zu beraten.
Wir müssen jetzt mit mehr Härte gegen Gewalttäter und mehr Schutz für politisch Aktive handeln. Und das bedeutet schnelle, konsequente Verfahren und Strafen. Und das ist auch Bestandteil des heutigen Beschlusses, den die Innenminister getroffen haben.
Hamburgs Innensenator macht klar, die rohe Gewalt gegen Politiker gibt es nicht erst seit letztem Wochenende in Dresden.
Das ist keine Entwicklung, die vom Himmel gefallen ist, sondern die sich über einen langen Zeitraum angekündigt hat. Es hat zu tun mit der Verächtlichmachung, mit der Herabwürdigung und Diffamierung von Politikerinnen und Politikern in den sozialen Medien natürlich am Anfang, dann sich fortsetzend auch auf der Straße.
Übergriffe führen immer öfter dazu, dass Politiker auf kommunaler Ebene ihre Ämter aufgeben.
Wenn politisches Engagement zum Risiko für Leib und Leben wird, dann liegt die Axt an der Wurzel der Demokratie. Dann beschädigen wir das Fundament, auf dem eine freie demokratische Gesellschaft nur existieren kann.
Dem stimmt auch der Bundesjustizminister zu, sieht eine Strafverschärfung bei Gewalt gegen Politiker aber eher skeptisch.
Es ist richtig, dass wir uns Gedanken machen über bessere Schutzkonzepte, mehr Polizeipräsenz. Aber wir dürfen nicht glauben, dass man das gesellschaftliche Problem einer allgemeinen Verrohung des politischen Diskurses über das Strafrecht alleine wird lösen können.
Mehr Schutz für Politiker und Wahlkampfteams bedeutet mehr Polizei. Doch eine Manndeckung wird es nie geben können.
Wir brauchen auch noch mehr sichtbare Polizeipräsenz vor Ort, um politisch Aktive an Wahlkampfständen oder bei Veranstaltungen zu schützen. Dabei ist aber auch klar, das will ich in aller Deutlichkeit sagen, die Polizei kann nicht überall gleichzeitig sein, aber sie kann Schutzkonzepte anpassen und das haben viele Bundesländer schon getan.
Übergriffe auf Politikerinnen und Politiker gehören schon fast zum Alltag aller Parteien. So wollen zumindest jetzt in Sachsen die meisten Wahlkämpfer nicht mehr nachts auf Tour gehen.
Und direkt aus der Sitzung kommend hat sich der Innenminister Sachsens Zeit genommen. Und damit einen schönen guten Abend, Herr Schuster.
Guten Abend, Frau Hayali.
Sie haben heute einen erweiterten Straftatbestand für die Bedrohung von Amts-, Mandats- und Ehrenamtlichen gefordert und auch sozusagen bekommen. Es wurde einstimmig in der Runde angenommen, muss jetzt noch durch den Bundesrat. Was versprechen Sie sich davon?
Also ich will erstmal vorwegschicken, Frau Hayali, das ist keine Initiative, die jetzt auf dem Vorkommnis aus Dresden rührt, sondern das ist eine Initiative, die wir schon im letzten Jahr gestartet haben. Wir haben schon seit 6-7 Monaten natürlich den Blick auf dieses Thema Wahlen und das, was da passieren könnte. Und wir haben immer häufiger Bedrohungen gegenüber vor allen Dingen kommunalen Amts- und Mandatsträgern, vielen Ehrenamtlern, Gemeinderäten, Bürgermeistern, denen quasi psychisch bedroht wird. Ziehen wir doch mal heute Nacht vor das Haus des Bürgermeisters oder diese Rufe, komm raus oder wir holen dich. Da wird Angst verbreitet und da wird auf diese Menschen Einfluss genommen. Da macht man sich logischerweise große Sorgen. Dem konnten wir bisher nicht habhaft werden mit irgendeinem Straftatbestand und das wollen wir ändern. Weil ich glaube, dass wenn wir da nicht eingreifen bei dieser Verrohung, dann könnte das auch die Folge sein, was wir jetzt in Dresden erlebt haben.
Und glauben Sie wirklich, dass das was bringt? Also, dass sich jemand davon abhalten lässt, dann möglicherweise spontan zuzuschlagen oder spontan zu solchen Kundgebungen aufzurufen?
Naja, wissen Sie, ich bin schon der Überzeugung, dass Parteien am äußersten rechten Rand im Moment gerade spüren, wie sie vollkommen die Kontrolle verlieren über ihre Anhänger und Sympathisanten bei dem, was alles so passiert deutschlandweit. Diese verrohte Sprache, die dort herrscht, Feindschaften, Jagen und was da so formuliert wird, das nehmen Menschen eventuell schon zum Anlass zu sagen, und jetzt müssen der ganzen Sache mal Taten folgen. Deswegen müssen wir bei der Sprache anfangen und deswegen müssen wir bei psychischen Bedrohungen anfangen. Das einfach hinzunehmen, halte ich für zu gefährlich. Da muss der Rechtsstaat Zähne zeigen, so wie wir es auch mit unserem Ermittlungserfolg sehr schnell und kompromisslos gemacht haben. Ich möchte hier das Heft des Handelns durch den Rechtsstaat auch deutlich machen.
Bei der Verrohung der Sprache müssen sich wahrscheinlich einige an die Nase fassen. So spontane Aktionen von Wahlkämpfern, bleiben wir mal in Ihrem Bundesland, sollen in Sachsen jetzt auch näher betreut bewacht werden. Haben Sie dafür überhaupt die Kapazitäten?
Na, wir müssen einfach nur besser steuern noch. Wir sind jetzt schon seit 6 Monaten in einem umfangreichen Maßnahmenpaket. Also sind mit den Parteien sowieso schon eng vernetzt, haben uns mit denen ausgetauscht, Beratungs-Informationsgespräche, haben eine zentrale Ansprechstelle im Landeskriminalamt. Was wir noch intensivieren wollen jetzt, ist im Prinzip einen Kommunikationskanal zu schaffen für all die spontanen Aktionen. Also dieses, wir fangen in 4 Stunden an zu plakatieren, in dem und dem Stadtteil von Dresden. Da wollen wir noch ansprechbarer sein.
Das ist ja eine gute Idee, aber können Sie das personell überhaupt leisten? Sie können ja nicht jeden Ehrenamtlichen, jeden Bürgermeister, jeden Kommunalpolitiker, jeden Plakatierer jetzt beschützen, oder doch?
Darf ich mir das erlauben? Sie haben ja auch oder moderieren das aktuelle Sportstudio. Ich will jetzt keinen Humor machen, aber wir arbeiten in der Polizei mit dem Prinzip Raumdeckung. Unser Ziel ist nicht Manndeckung. Wir können das natürlich nicht schaffen. Aber durch eine kluge Raumdeckung ist es uns viel besser möglich, diese Sicherheit, auch dieses Gefühl und diese Präsenz zu gewährleisten. Und je präziser ich von den Parteizentralen erfahre, wo läuft welche Aktion, desto eher ist die Polizei in der Lage, dann auch ein kluges Raumkonzept zu haben. Davon versprechen wir uns viel, das können wir auch. Wir müssen nur noch näher an die Wahlhelfer ranrücken. Und ich bin ziemlich davon überzeugt, dass das gut gelingen kann. Wir haben ja schon erste Erfahrungen, ersten 3 Monate. Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass das nicht eine Frage schlicht nur der Menge an Personal ist, sondern einer guten Steuerung.
Die braucht es sicherlich auch, weil dieses diffuse Gefühl der Gefahr ist natürlich gerade für Politiker total schädlich, die ja auch eine gewisse Bürgernähe an den Tag legen sollen. Der Europaabgeordnete Ecke hat jetzt gesagt, er macht weiter trotz des brutalen Überfalls von den 4 Personen. Können Sie etwas zu den Ermittlungen sagen heute?
Naja, wir sind natürlich einen entscheidenden Schritt weiter. Also binnen 48 Stunden 4 Tatverdächtige dingfest gemacht zu haben, das ist, glaube ich, schon eine entsprechende und konsequente Antwort. Wir haben wirklich eine perfekte Zusammenarbeit gehabt. Staatsanwaltschaft, Landeskriminalamt und die vor Ort zuständige Polizeidirektion Dresden. Und wir haben im Landeskriminalamt für solche Fälle eine spezielle Eingreiftruppe, eine Taskforce Gewaltdelikte, die sich auf sowas versteht und landesweit eingesetzt wird. Also ich gehe davon aus, dass wir mit den 4 jedenfalls in der Hauptsache die Täter haben. Die Ermittlungen sind nicht abgeschlossen. Wir haben einen Täter, wo wir zwar die Tatmotivation noch nicht klar haben, das ergibt sich jetzt erst, aber wo wir sehen, dass er aus dem rechten Milieu kommt, aufgrund der Vorfindesituation bei ihm zu Hause, Handy etc. Also es ist im Werden und ich habe im Moment halbtäglich neue Erkenntnisse. Deswegen will ich auch das Verfahren nicht gefährden. Mehr zu sagen wäre jetzt unschlau,
sagt der Innenminister Sachsens. Vielen Dank, Herr Schuster, für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Das Gespräch haben wir aus Termingründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Auch der gestern auf dem CDU-Parteitag wiedergewählte CDU-Chef Friedrich Merz hat die gewalttätigen Übergriffe auf SPD-Mann Ecke und andere Politiker scharf verurteilt. Er appellierte an alle Demokraten, Wahlkämpfe mit dem gebotenen Respekt und vor allem ohne jede Aggression, vor allem ohne tätliche Gewalt auszuüben. Verbal oberhalb der Gürtellinie zu sticheln, das gehört allerdings schon auch zum politischen Diskurs dazu, insbesondere in Wahlkampfzeiten oder auf Parteitagen. Merz ließ das gestern eher weg, CSU-Chef Söder heute nicht. Wichtiger ist aber noch, potenziellen Wählern zu erklären, wofür man inhaltlich steht, insbesondere wenn das letzte Grundsatzprogramm über 16 Jahre alt ist. Nicole Diekmann.
Einstimmig verabschiedet. Das neue Grundsatzprogramm der CDU sendet das Signal, das die Partei so dringend senden will. Geschlossenheit. Zuversichtlich will man sich geben als Gegenentwurf zur Ampel. So lautet das Mantra der CDU und so lautet die dazugehörige Showeinlage. Lockerungsübungen normalerweise für die Stimme, heute für die rund 1000 Delegierten, dargeboten von einem Synchronsprecher, der Passagen aus dem ersten Grundsatzprogramm seit 17 Jahren vorlas. Er trat heute in die CDU ein, die sich vom Grundsatzprogramm Selbstvergewisserung nach innen verspricht und Stimmen von Wechselwählern.
Wir müssen über unsere eigenen Mitglieder hinaus, auch über unsere festen Wählerinnen und Wähler hinaus, diejenigen erreichen, und deren Zahl wird größer, die bei allen Wahlen neu entscheiden, wen sie wählen sollen.
Das neue Grundsatzprogramm, darin finden sich Forderungen wie die Verschärfung der Asylpolitik nach einer Leitkultur und dem Wiedereinstieg in die Kernkraft. Konservativer will die CDU werden. Und da fügt sich ein Beschluss von heute logisch ein. Die Forderung nach einer schrittweisen Rückkehr zur Wehrpflicht.
Wir leben in einem Land, das sich im Notfall schlicht und ergreifend nicht gegen Aggressionen von außen verteidigen kann. Ich finde, das ist ein unhaltbarer Zustand.
Wirklich kontrovers wird es heute nicht, trotz 2000 Änderungsanträgen. Auch der oft unberechenbare Gast aus Bayern bleibt friedlich. Markus Söder, Chef der Schwesterpartei, füllt die Lücke, die Merz gestern gelassen hat und fährt scharfe Attacken auf die Ampel und vor allem auf die Grünen.
Ich kann mir echt nicht vorstellen, auch noch Ricarda Lang als Ministerin zu sehen. Ich bin skeptisch und gegen Schwarz-Grün, liebe Freunde.
Noch sind es anderthalb Jahre bis zur nächsten regulären Bundestagswahl. Aber niemand hier hat vergessen, wie Söder vor der letzten versucht hat, die Kanzlerkandidatur an sich zu reißen. Heute zahme Töne.
Natürlich ist ein CDU-Parteivorsitzender immer Favorit. Das ist historisch gesehen eindeutig so. Ich verspreche euch, an mir wird der Erfolg 2025 nicht scheitern.
Ob Söder das Versprechen hält und wie er es auslegt, Friedrich Merz baut lieber vor, schenkt Söder einem Berliner Bären und steckt sein Revier ab.
Löwe und Bär legen sich in der Regel nicht miteinander an. Das bekommt dem einen nicht und dem anderen nicht. Deswegen gehen sie sich eigentlich, wenn es um die Verteidigung von Jagdgebieten geht, aus dem Weg. Aber es gibt eine Gemeinsamkeit. Allen anderen sei herzlich und dringend anempfohlen, sich weder mit dem einen noch mit dem anderen anzulegen.
Geschlossenheit also ja, blindes Vertrauen aber nein. Die CDU an Tag 2 ihres Parteitages. Große Harmonie als Programm.
Blindes Vertrauen hat die Bundesanwaltschaft auch nicht. Und mit der und der AfD, Gundula, geht es jetzt weiter.
Wegen des Verdachts der Spionage für China hat die Bundesanwaltschaft die Büroräume des AfD-Europa-Spitzenkandidaten Kra und seines ehemaligen Mitarbeiters in Brüssel durchsuchen lassen. Kras Ex-Assistent sitzt wegen des Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit in U-Haft. Kra ist nur als Zeuge betroffen. Eine Zeitenwende im Gesundheitssystem sieht Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Er arbeite an 15 Gesetzen und Reformen, etwa im Klinik- und Pflegebereich, und sei damit in einer kritischen Phase. Auf dem Deutschen Ärztetag warb er zugleich für eine Entbürokratisierung der Medizin und versprach einen Ausbau der Studienplätze. Aus Spargründen seien zu wenig Ärzte ausgebildet worden. Auf dem Land würden künftig 50 40.000 Mediziner fehlen. In Berlin haben pro-palästinensische Demonstranten den Hof der Freien Universität besetzt und gegen den Militäreinsatz Israels im Gazastreifen protestiert. Die Hochschule hatte den Lehrbetrieb daraufhin teilweise eingestellt und das Gelände von der Polizei räumen lassen. Mehrere Personen wurden wegen Volksverhetzung und Hausfriedensbruchs vorübergehend festgenommen. Nach Angaben der Universitätsleitung kam es auch zu Sachbeschädigungen. US-Präsident Biden hat Antisemitismus bei pro-palästinensischen Protesten an Hochschulen auf das Schärfste verurteilt und seine so wörtlich eiserne Unterstützung für Israel bekräftigt, bei der er bleibe, auch bei unterschiedlichen Meinungen. Im Holocaust-Museum in Washington erinnerte er an das beispiellose Hamas-Massaker und erklärte, an keinem Ort in Amerika sei Platz für Hassreden oder Gewaltandrohungen jeglicher Art. Es gebe eine Pflicht, aus der Geschichte zu lernen. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde Grossi hat bei seinen Gesprächen in Iran konkrete Schritte zur besseren Überwachung des iranischen Atomprogramms gefordert. Trotz einer grundsätzlichen Vereinbarung zur Kontrolle der Anlagen sei deren Umsetzung ins Stocken geraten, sagte Grossi nach dem Treffen mit Irans Atomchef Islami. Zuletzt hatte Teheran einigen IAEA-Inspektoren die Erlaubnis entzogen. Begründet wurde dies mit Sanktionen gegen Iran.
Heute, vor 7 Monaten, hat die Terrorgruppe Hamas in einer schwer zu verkraftenden Abartigkeit ihren Hass auf Juden zur Schau gestellt, indem sie nicht nur fast 1.200 Menschen umgebracht, sondern Teile des Massakers gefilmt und ins Internet gestellt hat. Von den damals entführten Menschen sind weiterhin 130 in den Händen der Islamisten und seither Teil, um es technisch kalt auszudrücken, Teil der Verhandlungsmasse. Gestern akzeptierte die Terrorgruppe einen ägyptisch-katarischen Entwurf zu einer Feuerpause. Problem: Israel sagt, es handle sich dabei um einen Entwurf, dem man nicht zugestimmt habe. Die Hamas wolle nur den Einsatz in Rafah stoppen. Doch der geht unvermindert weiter, wie Michael Beverunge berichtet.
Die Fahne Israels über Rafah, dem Grenzübergang Ägyptens zu Gaza. Israels Antwort auf die einseitige Verkündung eines Abkommens durch Hamas. Mit dem Einmarsch im Süden hat die Armee der Hamas einen empfindlichen Schlag versetzt. Die Islamisten haben nur die Kontrolle über den Warenstrom aus Ägypten verloren. Zugleich ist der Einmarsch ein Statement. Der Einmarsch in Rafah dient 2 Hauptkriegszielen: der Rückkehr der Geiseln und der Vernichtung der Hamas. Auch heute regnet es wieder Flyer vom Himmel über Rafah. Nicht nur Hamas, auch die Zivilbevölkerung wird unter Druck gesetzt. Die Menschen sollen in eine humanitäre Zone bei Khan Yunis fliehen. Nach dem Einmarsch bilden sich nun lange Staus auf den Straßen. Auch Imad Abu Nagara flieht mit seiner Familie. Während der Nacht gab es heftige Angriffe auf Rafah mit vielen Toten und Verletzten. Die Angst ist allgegenwärtig in Rafah. Die Kinder hatten bei jedem der Angriffe Angst und schrien: Wegen der Kinder gehen wir jetzt weg von hier. Verflogen die Euphorie von gestern Nacht nach der Meldung, Hamas habe einem Waffenstillstand zugestimmt. Gestern waren wir noch optimistisch. Mein Gott, wir sind doch immer optimistisch, 99% der Menschen hier. Aber heute waren wir doch sehr überrascht, als sie den Grenzübergang besetzt haben und niemand mehr kann raus oder rein. Nun droht eine Zuspitzung der humanitären Krise. Weil die Hamas Stellungen nahe des Grenzübergangs Kerem Shalom beschossen hat, ist der nun geschlossen. Nach dem israelischen Einmarsch gilt das nun auch für Rafah. Die beiden wichtigsten Tore für Hilfslieferungen sind also versperrt. Die Schließung der Grenzübergänge von Rafah und Kerem Shalom erschwert ganz besonders eine ohnehin bereits furchtbare humanitäre Situation. Sie müssen sofort wieder geöffnet werden. Nur um ein Beispiel zu geben: Wir riskieren, dass bereits heute Abend der Treibstoff ausgeht. Derweil stecken die Verhandlungen über Waffenstillstand und Geiselabkommen wieder fest. Israel bestreitet, es habe je einen Konsens gegeben. Das Kriegskabinett hat einstimmig festgestellt, dass der Hamas-Vorschlag weit von den für Israel notwendigen Forderungen entfernt ist. Israel wird nicht zulassen, dass Hamas in Gaza wieder ihre Herrschaft des Bösen errichtet. Wie es nun weitergeht, weiß niemand, nur dass der Krieg die Flüchtenden wieder einmal eingeholt hat.
Ein Präsident, der sich seiner gewaltigen Macht sicher ist, müsste eigentlich nicht so einen Riesenaufwand betreiben, um seine Macht zu demonstrieren. Außer man heißt beispielsweise Wladimir Putin. Der Herrscher des Kreml ließ sich heute in einer pompösen Zeremonie für weitere 6 Jahre vereidigen. Dabei schwor er auf die Verfassung, die er selbst vor 4 Jahren nach seinen Wünschen anpassen ließ. Ein bisschen nach dem Motto, ich mache mir meine russische Welt, wie sie mir gefällt. Und das funktioniert, auch weil seine kriegstreibende Macht durch eine relativ gut laufende Wirtschaft zementiert wird. Armin Körper.
Es ist eine perfekte Inszenierung, als er sich aufmacht auf seinen Weg. Das Auto, natürlich russisch, hat er in Auftrag gegeben und modernisiert für diese Fahrt. Punkt 12 schlägt seine Stunde.
Wladimir Wladimirovich Putin.
Er hat die Kontakte zur westlichen Welt auf der Strecke gelassen, sein Land in einen Krieg gestürzt und läuft zum 5. Mal vorbei am Spalier der Elite seiner Macht. Den Amtseid schwört er auf die Verfassung, die er zu seinen Gunsten geändert hat. Nur deshalb ist er noch hier und ist gekommen, um zu bleiben. Wir werden mit Würde diese schwierige Zeit bewältigen. Wir werden daran wachsen und unbedingt unsere Pläne und Projekte realisieren, mit denen wir unsere Entwicklungsziele erreichen wollen. Die Klaköre klatschen und singen. Die Inszenierung immer ziemlich gleich. Unter den Gästen wenig Westen, dafür Regierung, Parlament, die Wirtschaftselite, auch der Chef des staatlichen Gasgiganten Gazprom. Der im vergangenen Jahr ins Straucheln geraten ist, fast 6,5 Milliarden Euro Verlust. Der Westen kauft wenig, neue Märkte gleichen das nicht aus. Auch der Pipelinebau mit China läuft nicht, wie erhofft. Dafür brummt die Rüstungsindustrie, die Russland ein Wachstum von über 3% beschert. Doch das klappt nur, weil der Staat ein Drittel seines Haushaltes hier reinpumpt. Derweil in den Supermärkten. Deutsches Bier, westlicher Wein, Lebensmittel. Erst wenn die und Medikamente unter die Sanktionen fielen, sagen Experten, würde sich was ändern in Putins Reich. 98% des Hopfens für die Bierproduktion kommt aus Deutschland und Tschechien. Wenn man diese Lieferketten trockenlegen würde, dann würde die ganze Lebensmittelindustrie aufstehen. Das wird aber nicht passieren und das ist nur ein Beispiel, warum die Bevölkerung nichts von den Sanktionen merkt. So lange wird der Präsident wohl bleiben können als Kriegsherr im Kreml. Schwört er sein Volk ein auf alte Werte, die dem Land Zukunft bringen sollen, dem Westen droht er heute einmal nicht. Wir lehnen keinen Dialog mit den westlichen Staaten ab. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Wollen Sie die Politik der Aggression, des Drucks auf uns fortsetzen oder doch einen Weg zur Zusammenarbeit einschlagen und nach Frieden suchen? Wladimir Putin ist seinen Weg heute zum 5. Mal gegangen. Es sieht einsam um ihn aus. In 2 Jahren wird er Josef Stalin überholt haben und irgendwann Katharina die Große. Am Ende des Protokolls der Segen des Patriarchen. Gott habe Putin die Präsidentschaft anvertraut.
Naja, also irgendwie hat er sie sich selbst anvertraut. Aber gut, hier geht es jetzt weiter mit nicht so guten Nachrichten aus der Wirtschaft, Gundula.
Aber auch mit einer ganz guten Perspektive. Zunächst aber zum 3. Mal in Folge ist die Zahl der Firmenpleiten im April gestiegen auf einen neuen Höchststand. Aber laut dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle ist ein Ende der Insolvenzwelle in Sicht. Frank Bethmann, was lässt die Wirtschaftsforscher hoffen?
Naja, die eigene Expertise. Das IWH erhebt Frühindikatoren in Sachen Insolvenzgeschehen. Und dadurch erhalten die Forscher relativ verlässlich Daten, wie sich das mit den Firmenpleiten weiterentwickelt. Der Blick nach vorne besagt, die Insolvenzzahlen sollen ab Mai zurückgehen, auch wenn sie zuletzt im April eben noch außergewöhnlich hoch waren. Die zweite Botschaft der Forscher aus Halle: Es sind nicht nur viele Betriebe pleite gegangen, es hat auch auffällig viele Jobs gekostet. Vor allem in den großen Firmen, in den größten 10% der Unternehmen waren von den Insolvenzen im April ca. 34.000 Arbeitsplätze betroffen. Ein Grund für die hohe Zahl der betroffenen Stellen liegt in der abermaligen Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof, für die am 1. April das Insolvenzverfahren eröffnet wurde.
Ja, Stichwort Galeria Karstadt Kaufhof. Da gibt es nun Entscheidungen zur Zukunft der verbleibenden Warenhäuser.
Ja, die gibt es. Alte Zöpfe sollen abgeschnitten werden. So streicht der Warenhauskonzern die Begriffe Karstadt und Kaufhof aus dem Namen und heißt künftig nur noch Galeria. Und beim Sortiment will man sich mehr auf Schönheitsprodukte, Handtaschen, Schuhe und Wäsche fokussieren. Das soll nicht heißen, dass alles Übrige nun rausfliegt. Doch ganz offensichtlich will man sich mit diesem Schritt ein klareres Profil geben und sich stärker vom Wettbewerb abheben.
Frank Bethmann, vielen Dank. Die Deutsche Bahn muss die milliardenschweren Mehrkosten für das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 alleine tragen. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat die Klagen des Konzerns gegen das Land Baden-Württemberg, die Region und die Stadt Stuttgart sowie den Flughafen Stuttgart abgewiesen. Die Deutsche Bahn hatte erreichen wollen, dass sich die Projektpartner an den Mehrkosten von 11,5 Milliarden Euro beteiligen. Im Kampf gegen den internationalen Drogenhandel über europäische Häfen haben in Hamburg Vertreter mehrerer europäischer und südamerikanischer Länder über Strategien gegen das organisierte Verbrechen beraten. Zu der Konferenz eingeladen hatte Innenministerin Faeser. Hamburg als drittgrößter Hafen Europas gerät zunehmend in den Fokus der Drogenschmuggler. Im vergangenen Jahr wurden bundesweit rund 43 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Wer sich über die Programme der Parteien für die Europawahl informieren möchte, kann dies ab heute wieder online mit dem Wahl-O-Mat tun. Das Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung soll bis zum Wahltermin am 9. Juni als Hilfe für die Wahlentscheidung dienen. Interessierte können anhand von 38 Thesen die eigenen Positionen mit denen der Parteien abgleichen. Den Wahl-O-Mat finden Sie online und in unserer ZDF-Heute-App.
Und nicht so oft machen, bis rauskommt, was Sie eventuell wollen.
Gegen 0.20 Uhr meldet sich Christopher Wehrmann mit unserem Heute-Journal-Update.
Das war's von uns beiden und vom gesamten Team. Machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind. Tschüss.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Es wird in den nächsten Tagen immer trockener und das liegt an dem Hoch über dem Vereinigten Königreich. Es dehnt sich aus und löst hier im Norden die Wolken allmählich auf und so wird es vor allem im Norden dann sonniger. Nach Süden hin aber ist es deutlich dichter bewölkt und es regnet, zum Beispiel in der kommenden Nacht. Im Süden, also südlich der Donau, viele Wolken und Regen. Ganz im Norden klart es auf, hier fehlen die Wolken und ganz im Westen bildet sich Nebel. Und dort, wo die Wolken nicht vorhanden sind, ist es am kältesten. 3 bis 5 Grad hier nach Nordosten, denn auch kalt 4 Grad Richtung Schleswig-Holstein. Milder im Südosten bei 11 Grad. Ja, und morgen dann im Süden weiterhin kompakte Wolken mit Regen. Hier bleibt es erstmal dicht. Im Südwesten bilden sich Schauer. Etwas weiter Richtung Norden, hier in der Mitte, gibt es viele Wolken. Aber in den nördlichen Landesteilen dann viel Sonnenschein. Das Hoch leistet hier ganze Arbeit. Und das bei höchsten Temperaturen von 12 bis 16 Grad nach Südosten hin. Deutlich wärmer sonst im Land, zum Beispiel im Nordwesten, maximal bis 21 Grad warm. Die nächsten Tage am Himmelfahrtstag im Osten vor allem viel Sonnenschein, sonst aber auch mal dichtere Wolken. Aber die Sonne ist auch dabei. Werte bis 22 und Freitag wärmer und weiterhin Sonnenschein, vor allem dann im Süden. Samstag bis 25. 25 Grad und im Osten etwas Regen. Und damit einen schönen Abend.